Liebe Geschwister, lasst uns miteinander einmal das erste Kapitel des Titusbriefes aufschlagen. Ich würde gerne, wenn es der Herr so schenkt, diesen Brief den nächsten Malen so etwas mit uns betrachten. Lesen wir mal Titus 1 ab Vers 1. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart, in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes unseres Retters. An Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir, von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grunde weiß sie streng zu Recht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Soweit also dieser Brief, der ja gegen Ende des Lebens des Apostels Paulus geschrieben wurde, an seinen Mitarbeiter Titus. Er gehört zu den sogenannten Pastoralbriefen mit dem ersten und dem zweiten Timotheusbrief zusammen. Und diese Briefe sind Briefe, die in besonderer Weise auch prophetisch bedeutsam sind für die Gemeinde in der Endzeit. Die ganzen Abschiedsbriefe des Apostels Paulus, besonders natürlich der zweite Timotheusbrief, enthalten prophetisch gesehen Fürsorge und Vorsorge des Herrn im Hinblick auf die kommende Zeit des Abfalls, der Verführung, des Niedergangs der Gemeinde, so wie es zum Beispiel auch im 2. Timotheus 3 heißt eine Zeit, eine schlimme Zeit, wo eine äußere Form der Gottesfurcht vorherrscht. Eine Zeit, wo sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern ihre Ohren von der Wahrheit abwenden. Für solche Zeiten sind diese Briefe auch in besonderer Weise geschrieben. Sie wollen das gesunde Gemeindeleben, das gesunde geistliche Leben, auch besonders den Hirtendienst stärken in einer Zeit, wo viel Verführung und falsches Christentum in den Gemeinden vorherrscht. Das ist so dieser allgemeine Hintergrund. Deswegen finden wir zum Beispiel in den Briefen, diesen Pastoralbriefen, sehr viel Erwähnung zum Beispiel von so Schlüsselbegriffen wie Gottesfurcht. Also in anderen Übersetzungen Gottseligkeit, aber das heißt eigentlich rechte Gottesverehrung, Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Weil das ist das, was der modernen Christenheit fehlt in der Endzeit. Deswegen finden wir viel von Besonnenheit und Nüchternheit, weil nämlich schwärmerische Verführungen, geistliche Trunkenheit, ja, die Hure Babylon, von der wird gesagt, der Glutwein ihrer geistlichen Unzucht hat die Menschen trunken gemacht. Und in einer solchen Zeit gilt es ganz besonders nüchtern und besonnen zu sein. Also die Akzente, die diese Briefe setzen, auch unser Titusbrief, den wir betrachten wollen, die sind vor diesem Hintergrund zu verstehen, dass der Geist Gottes die Gläubigen vorbereitet, auch für diese schweren Zeiten, gegen Ende der Gemeindezeit besonders, wo einfach solche Tendenzen noch verstärkt da sind. Aber sie waren schon in der apostolischen Gemeinde da. Das sehen wir an diesem Titusbrief auch ganz deutlich. Nun, wir wollen zunächst einmal uns die Einleitung anschauen. Sie ist ziemlich ausführlich. Der Apostel Paulus stellt sich eigentlich in fast jedem Brief vor. Ist klar, er identifiziert sich. Die Leute wollen wissen, wer schreibt eigentlich den Brief? Ist es irgendwie nur eine menschliche Meinung? Welches Gewicht hat dieser Brief? Und dafür ist es ganz entscheidend, dass der Apostel Paulus nicht einfach nur Paulus ist, sondern ein vollmächtiger Gesandter Jesu Christi und ein Knecht Gottes. Zunächst einmal Knecht Gottes. Das heißt eigentlich Sklave oder leibeigener Knecht Gottes. So spricht sich der Apostel Paulus selber an. Das bekennt er von sich. Ihr Lieben, und das ist doch auch interessant und wichtig für unsere Nachfolge. Wenn wir Erlöste sind, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir von dem Herrn Jesus erkauft zu einem ganzheitlichen, ganzen Leben in der Nachfolge. Der Begriff ganzheitlich wird ja viel missbraucht, ja, aber ganz, von ganzem Herzen, dass da nichts ausgespart wird, das meint die Bibel schon auch. Wisst ihr, der Unterschied von einem Tagelöhner und einem Sklaven war damals auch schon der, der Sklave gehörte seinem Herrn. Er war ein Eigentum des Herrn, er stand dem Herrn 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Der Tagelöhner konnte sagen, nach 8 oder 10 Stunden, so, jetzt habe ich meine Arbeit gemacht und jetzt bin ich mein eigener Herr und mein Herr, der hat jetzt nichts mehr von mir zu wollen. So haben wir es auch heute als Angestellte und Arbeiter in der Firma. Aber der Sklave war Eigentum des Herrn. Wenn der Herr also morgens um 3 gesagt hat, bitte steh auf, wasch uns die Füße und richt ein Essen, dann hat der Sklave das zu tun gehabt. Er konnte nicht sagen, Moment, meine Arbeitszeit beginnt erst wieder um 7 Uhr. Ja? Und das drückt ja etwas aus. Es bedeutet, wenn wir dem Herrn angehören, dem Herrn dienen, dann ist es sozusagen 24 Stunden. Wir sind Leibeigene, mit unserem ganzen Leben gehören wir dem Herrn Jesus. Er hat eine umfassende Verfügungsgewalt über uns. Und zwar geben wir die ihm freiwillig. Die erzwingt er ja nicht. Aber wenn wir wirklich sein Eigentum sein wollen, dann gehört es auch mit dazu, dass wir von ganzem Herzen dem Herrn dienen. Und ein Sklave konnte auch nicht sagen, Moment mal, also der Auftrag, da bin ich nicht dafür qualifiziert. Es steht nicht im Tarifvertrag, dass ich so eine Arbeit tun soll, sondern er hatte einfach das zu tun, was sein Herr ihm anwies. Da gab es keine Diskussionen damals. Und auch das gilt für uns, wenn wir in der Nachfolge stehen wollen, dass wir einfach den Willen des Herrn von Herzen tun, auch wenn das herausfordernd ist, wenn das manche Lebenspläne und Wünsche von uns durchkreuzt. Wir sollten auch solche leibeigenen Knechte und Mägde Gottes sein. Das war die eine Seite. Er hatte auch deshalb Autorität, weil er dem Herrn Jesus bedingungslos und konsequent nachfolgt. Wisst ihr, ein Lehrer oder ein Leiter, der selber sich erkennbar Freiheiten erlaubt und ungehorsam ist dem Herrn und seinem Wort gegenüber, der kann auch keine wirkliche Autorität haben unter dem Volk Gottes. Sollte er eigentlich auch nicht, weil sein eigenes Leben kein Vorbild ist. Und in dem Sinn war Paulus ein vollkommenes Vorbild, denn sein Gehorsam, sein Eifer für die Sache des Herrn, ja, wir sehen das aus den Briefen, das beschämt uns immer wieder. Ja, das zeigt uns einen Maßstab, von dem wir selber recht weit entfernt sind, aber der einfach von Gott gewollt ist. Ja, Paulus war auch Apostel Jesu Christi. Und das wollen wir uns vor Augen führen. Dieser Titusbrief ist natürlich auch geschrieben, wir haben ja gesehen, da waren Irrlehrer unter den Gemeinden, die haben falsche Lehren verbreitet, die haben gesagt, ich bin ein Bote Gottes, ich habe mehr Weisheit, mehr Bildung, mehr Bibelkenntnis als dieser Paulus und sie alle haben Paulus angegriffen. Deswegen sagt er das auch so ausführlich hier, ja, weil der Apostel Paulus, das finden wir in den ganzen Briefen, er wurde von diesen Irrlehrern angegriffen. Er muss an einer Stelle sagen, ich sage die Wahrheit und lüge nicht. zu Timotheus. Also Timotheus hat ihn bestimmt nicht der Lüge bezichtigt, aber Leute in Ephesus haben ihn offensichtlich der Lüge bezichtigt. Ja, da gab es einen Kampf. Und woher kommt es? Und das habe ich gemerkt, wenn ich mich mit Irrlehren auseinandersetze, was ja leider so ein bisschen meine Aufgabe auch ist, merke ich immer wieder, die Leute greifen besonders den Apostel Paulus an. Die Leute greifen besonders die Lehrbriefe an, die ganzen Irrlehrer. Wisst ihr, die Evangelien, der Herr Jesus hat bewusst in Gleichnissen gesprochen, in bildhafter Sprache. Und diese bildhafte Sprache versuchen die Leute dann umzudeuten. Aber die Apostelbriefe, die reden Klartext, die kann man nicht einfach umdeuten. Da stehen Sachen drin, die sind so deutlich als Fundamente auch Schutz gegen die Irrlehren gerichtet, dass ganz viele Irrlehrer offen oder versteckt sagen, ja, der Apostel Paulus war nicht so inspiriert. Jesus war inspirierter. Wisst ihr denn auch so Sachen? In Amerika gibt es Bibeln, da heißt es Words of Christ in Red. Die Worte Christi werden rot gedruckt, weil die scheint wichtiger sind als die anderen Sachen. Und da muss ich nur sagen, wenn wir die Bibel ernst nehmen als inspiriertes Wort Gottes, dann muss ich das ganze Neue Testament in Rot drucken. Ja, weil die Briefe des Apostels Paulus sind genauso Worte des Herrn Jesus Christus wie die Bergpredigt. Ja, das ist entscheidend, dass wir das verstehen. Paulus war ein Apostel Jesu Christi, das heißt, er war ein Gesandter, der jedes Wort mitbekommen hat vom Herrn selbst. Ja, das ist wie mit einer diplomatischen Mission. Wenn heute jemand geschickt wird mit einer Botschaft von mir aus des amerikanischen Präsidenten an den iranischen Präsidenten und es geht um Krieg, um Leben oder Tod, um Millionen Tote, dann wird natürlich ganz genau darauf geachtet, dass da nur der Wortlaut der Botschaft des Präsidenten wiedergegeben wird, nicht die Privatmeinung von dem Boten. Das könnte ja einen Krieg auslösen, wenn es da ein Missverständnis gibt. Ein Bote musste die Worte seines Herrn ganz genau, ohne Abstriche und ohne Hinzufügungen mitteilen. Und genau das tut der Apostel Paulus als Apostel. Er redet nicht aus sich selbst, sondern der ganze Titusbrief ist eine Botschaft des erhöhten Herrn Jesus Christus durch sein Werkzeug Paulus an die Gemeinde. Und das meint der Apostel auch hier, wenn er so deutlich sagt, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Dazu muss man vielleicht sagen, hier ist dieses gemäß wahrscheinlich besser verstanden. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, der bestellt wurde für den Glauben, um den Glauben der Auserwählten Gottes zu fördern und zu stärken und die Vollerkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Also die Wahrheit der Bibel entspricht der Gottesfurcht. Und das sehen wir immer wieder, die Irrlehren haben etwas von Anmaßung und Dreistigkeit, von einer falschen Vorstellung von Gott an sich. Ja? Also die wahre Lehre entspricht immer auch der Ehrfurcht vor dem heiligen Gott. Da ist nichts, was diese Gottesfurcht verwischen würde. Ja, also er ist ein Bote Gottes und das, was er schreibt, schreibt er in der Autorität Jesu Christi. So fängt er diesen Brief an und er sagt etwas sehr Schönes. Das Fundament der Lehre der biblischen Wahrheit ist die Hoffnung des ewigen Lebens. Wir haben eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Die Menschen, die ohne Gott sind, die haben keine Hoffnung, als dass sie hier in diesem Leben alle Genüsse, alle ihre Lebenswünsche und Träume möglichst reinpacken und mit ganzer Kraft ihnen nachjagen und sie erfüllen. Auch wenn das Sünde bringt, auch wenn das anderen schadet. Hauptsache, ich habe meinen Lebenstraum erfüllt. So leben zahllose Menschen um uns herum. Aber wenn wir den Herrn Jesus kennen, wenn wir errettet sind, dann wissen wir, dieses Leben ist nicht das Entscheidende. Das ist nicht alles, das ist nur ein Vorspiel des eigentlich Wichtigen. Und das eigentlich Wichtige ist das ewige Leben in der Herrlichkeit, in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieses Leben in der Glückseligkeit des Himmels. Das ist eigentlich unsere Bestimmung. Daraufhin sollten wir als Christen leben und wissen, dass unser Weg hier in diesem Leben eine Menge Leiden und Schwierigkeiten und Verzicht mit sich bringt, aber dafür eine wunderbare Erfüllung und Trost und Ausgleich im ewigen Leben. Also die Rechnung unseres Lebens stimmt nur dann richtig, wenn wir hier den Verlust, den wir hier erleiden in der Nachfolge an bestimmten Dingen, gegenrechnen gegen die Herrlichkeit, die kommt. So hat Paulus gerechnet in 2. Korintherbrief. Da sagt er, die Leiden dieser Zeit wiegen gar nichts im Vergleich zu der ewigen, gewichtigen Herrlichkeit, die auf mich wartet. Das war seine Erwartung. Und so sollten auch wir diese Hoffnung des ewigen Lebens haben. Und dann sind wir auch keine Toren, wenn wir zum Beispiel hier auf den zeitlichen Genuss der Sünde verzichten, um etwas Höheres zu erlangen. Gott kann nicht lügen. Von den Kretern lesen wir nachher, sie sind Lügner. Und im Römerbrief lesen wir, jeder Mensch ist ein Lügner. Das ist aber gar nicht schmeichelhaft. Das ist nicht schön für uns, ja, wenn wir das so hören. Aber es ist eine tiefe Wahrheit. Der Mensch belügt sich selbst und andere. Er betrügt sich selbst und andere. Aber Gott kann nicht lügen. Gott, wenn er einmal etwas verspricht, dann wird er es halten durch die ganze Ewigkeit hindurch. Und das ist etwas sehr, sehr Kostbares, dass wir das wissen dürfen. Manche Menschen sind enttäuscht von Menschen, vielleicht auch von Christen, die ein Stück unwahrhaftig waren, die leere Versprechungen gemacht haben. Die Charismatiker zum Beispiel machen einen Haufen leere Versprechungen. Sie sind Lügner, sie sagen, wenn du richtig glaubst, wirst du reich und gesund. Und wenn du nur richtig glaubst, dann wirst du erfolgreich werden und alles wird dir gelingen. Und dann merken die Leute, es stimmt gar nicht und sie sind enttäuscht. Manchmal sogar enttäuscht vom ganzen Christentum und vom Glauben. Aber Gott selber hat ihnen das nicht versprochen, sondern die falschen Lehrer. Wenn wir uns wirklich an die Verheißungen und die Worte Gottes halten, dann werden wir niemals enttäuscht werden. Und das ist etwas Wunderbares. Diese Verheißung des ewigen Lebens, sie ist felsenfest. Sie ist vor ewigen Zeiten verheißen worden. Wir lesen das im 2. Timotheus 1, Vers 9 bis 10, so ähnlich. Da heißt es, Gott hat uns, also er hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Also schon vor Grundlegung der Welt, schon in der Ewigkeit hat Gott diesen Plan gefasst, sündige Menschen zu erretten. Das kann uns auch trösten, das ging dem Sündenfall voraus. Gott lässt sich nicht von irgendwelchen Nöten und Katastrophen überrumpeln. Gott weiß die Dinge im Voraus. Er hat auch im Voraus alles zu unserer Errettung bereitgestellt. Dieser Plan existierte bereits, als Gott Himmel und Erde schuf. Das ist etwas Gewaltiges. Und so dürfen wir auch wissen, diesem Gott entgleitet nichts. Er kann auch die Seinen in diese Herrlichkeit hineinführen, weil er ein ewiger Gott ist. Und dann heißt es, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart. Seine Zeit, da steht das griechische Wort Kairos, das ist die besondere Zeit, die bestimmte Zeit, die gelegene Zeit. Gott hat eine Zeit festgesetzt. Gott handelt zu seiner Zeit, das gilt auch für uns. Wir beten vielleicht um irgendwelche Dinge, um Hilfe, um Heilung, um irgendwelche Dinge, die wir brauchen. Und Gott lässt uns warten. Aber wisst ihr, Gott hat seinen Zeitpunkt und der ist perfekt geplant. Da ist alles berücksichtigt. Gott kommt nie zu spät. Aber unsere Erwartungen sind vielleicht manchmal falsch. Ja. Wir dürfen lernen, auf Gott zu warten, dass er zu seiner Zeit antwortet. Und in dieser Fülle der Zeit hat Gott eben auch dieses Wort geoffenbart. Er hat es dem Apostel Paulus anvertraut und der Apostel Paulus sollte dieses Evangelium der Gnade verkündigen und lehren. Das war der Befehl Gottes, das war nicht sein eigener Gedanke. Ist er in den Diensten im Reich Gottes, brauchen wir eine Berufung. Wir können nicht einfach sagen, ich wäre auch gerne Pastor, ich bin doch rhetorisch begabt, ich kann doch auch predigen, sondern entweder hast du eine Berufung und eine Gnadengabe vom Herrn oder du hast sie nicht und dann lass die Finger davon. Diene mit dem, was Gott dir wirklich gegeben hat. Alles andere kann keinen Segen bringen. Paulus tat diesen Dienst, weil er berufen war und weil Gott es befohlen hat. Und diese ganze Einleitung dient dazu, seinen Worten Autorität zu verschaffen. Ich hoffe, das tut es auch bei uns, dass wir wissen, hier redet der lebendige Herr Jesus zu uns in diesem Brief. Titus war sein echtes Kind. Nun, das heißt, Ganz offensichtlich, er war durch den Apostel Paulus zur Bekehrung gekommen. So wie Timotheus auch. Und er sagt aber, echtes Kind. Ja, da waren manche, die sich bekehrt hatten und die später wieder abgekommen waren vom Glauben. Wir sehen das ja auch in den Pastoralbriefen, dass Menschen sich vom Apostel Paulus abgewandt hatten. Ja, dass sie abgefallen waren vom Glaubensbekenntnis, das sie einmal gebracht hatten. Sie waren unechte Kinder. Ja, und es ist auch wichtig, dass wir das heute unterscheiden. Es gibt viele Leute, die sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin Christ, ich bin wiedergeboren. In Amerika sagt es jeder amerikanische Präsident, um Wahlstimmen zu fangen. Ja? Aber ihr Wandel zeigt, dass die absolut nicht wiedergeboren sind. Und versteht ihr, da müssen wir aufpassen heute, unterscheiden zwischen echtem Glauben und unechtem Glauben. Und es war schon damals so. Aber Titus war echt. Er hatte sich in Krisen treu erwiesen. Er war jemand, den konnte der Apostel Paulus wegschicken in eine schwierige Mission. Denn wir sehen, aus dem ganzen Zusammenhang in Kreta waren wohl Gemeinden entstanden, da war der Apostel Paulus auch dort gewesen, hatte gedient, aber diese Gemeinden waren nicht in einem sehr guten Zustand. Da gab es viele Schwierigkeiten, nicht nur das Auftreten von Irrlehrern, sondern die Gläubigen selber waren ein Stück ungefestigt und fleischlich, undiszipliniert, unnüchtern. Und da gab es auch Widerstände gegen den Apostel Paulus. Und nun hat er seinen Mitarbeiter Titus in diese schwierige Lage hineingeschickt. Er wäre sicher selber gerne selber gegangen, aber das ging nicht. Er hatte andere Dinge zu tun. Und nun musste Titus einen schwierigen Auftrag übernehmen. Und wir sehen auch, dass Titus damit etwas Schwierigkeiten hatte. Wir werden das nachher sehen. Aber er ermutigt ihn jetzt. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir. Von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Das brauchen wir immer wieder neu, jeden Tag. Wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann brauchen wir Gnade. Wir können es nicht in eigener Kraft. Der Herr muss uns den Weg bahnen. Er muss uns die Türen öffnen, auch manchmal die Herzen von Menschen, mit denen wir zu tun haben. Er muss uns Kraft und Weisheit geben. Wir sind ganz abhängig von seiner Gnade. Wenn wir im Fleisch arbeiten, dann arbeiten wir mit unseren eigenen Kräften, mit unserem eigenen Willen, mit unseren eigenen Fähigkeiten. Aber das geht in geistlichen Dingen nicht. Wir brauchen Gnade, wir brauchen auch Barmherzigkeit von Gott. Warum? Weil wir selber fehlbare Gefäße sind. Wisst ihr, in schwierigen Situationen merkt man so richtig auch seine eigenen Grenzen. Ja? Wenn man angegangen wird von anderen, dann merkt man, oh, ja, bei mir ist ja auch die Haltung noch nicht richtig. Ich muss mich jetzt prüfen, ich brauche Gnade, dass der Herr mir wirklich auch hilft, in dieser Situation richtig zu reagieren. Und wir brauchen auch inneren Frieden. Gerade wenn wir in äußeren Konflikten sind, brauchen wir diesen Frieden Gottes in uns, der höher ist als jede Vernunft. Dass wir besonnen und ruhig das Richtige vom Herrn her tun. Und das, darum bittet der Apostel hier für seinen Mitarbeiter Titus. Nun heißt es, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Also wir sehen hier, da war etwas mangelhaft in den Gemeinden. Und wir sehen auch, der Titus hat die Aufgabe noch nicht richtig angepackt. Paulus muss ihn daran erinnern. Macht es doch noch. Ja? Das ist auch ein Problem, weiß nicht, wie es euch geht, dass man unangenehme Aufgaben, wo man weiß, das gibt Schwierigkeiten, die schieben wir gerne vor uns her. Und Titus war sicher auch etwas verzagt. Deswegen braucht er Ermutigung und den Ansporn. Packt die Dinge an, die notwendig sind. Das brauchen wir auch immer wieder. Als Diener Gottes müssen wir manchmal unangenehme Situationen angehen. Und wir dürfen aber wissen, der Herr Jesus ist da mit uns, wenn wir im Glauben und im Gehorsam die richtigen Schritte tun. So war es auch wichtig für den Titus. Er sollte Älteste einsetzen in jeder Stadt. Das heißt, für uns auch, es ist ganz klar, eine biblische Gemeinde ist nicht in Ordnung, ist nicht im Normalzustand, wenn es nicht Älteste gibt. Brüder, gereifte, erfahrene, im Leben bewährte Brüder, die von Gott einen Hirtendienst, einen Aufseherdienst bekommen haben, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Das braucht es. Und es ist auch wichtig für uns heute, dass wir das wissen, dass wir auch für solche Brüder beten, dass wir darum beten, dass Gott auch gerade in der heutigen endzeitlichen Situation, gerade die Gemeindeältesten, die Hirten, ermutigt und stärkt, ihnen Kraft gibt, ihre schwierige Aufgabe in der Herde Gottes auch auszuführen. Ja? Wir sehen also, wenn der Hirtendienst mangelt, dann mangelt etwas in der ganzen Gemeinde. Und leider gibt es auch heute manche Mängel im Hirtendienst, auch in bibeltreuen Gemeinden, wo wir wirklich nur beten können, Herr, erbarme dich und stärke du und erwecke du deine Hirten und deine Herde noch. Ja, wenn einer untadelig ist, jetzt kommen Kriterien, Maßstäbe für Älteste. Aber das sind nicht nur Maßstäbe für Älteste. Ich möchte mal sagen, sind es Eigenschaften, die hier kommen, die jeder reife Gläubige, auch die Schwestern, in ihrem Sinn besitzen sollten. Und wo es gut ist, wenn wir sagen, wenn wir dem Herrn dienen und nachfolgen wollen, dann sollten wir danach streben und darum bitten, dass Gott diese Charaktereigenschaften bei uns doch auch wirklich bewirkt. Also das ist nicht eine Sache, wo wir jetzt sagen können, alle können abschalten, nur noch die Brüder, die Ältestendienst tun, brauchen zuhören, sondern es geht uns alle an. Es geht uns alle an, denn jeder Gläubige, der wirklich ein Zeugnis für den Herrn sein will und den der Herr gebrauchen kann, sollte in gewissem Maß genau diese Eigenschaften auch haben, die hier genannt werden für die Ältesten. Die erste Eigenschaft, die da gesagt ist, untadelig. Das heißt, oder unbescholten, dass ein Ältester, der ja auch die Gemeinde ein Stück nach außen repräsentiert, und damals war das noch mehr so als heute, dass er ein Leben führt, das von moralischen Anklagen wegen irgendwelcher moralischer Verfehlungen frei ist. Also das heißt nicht perfekt, sündlos, vollkommen. Das ist niemand von uns, auch kein Ältester, das ist ganz klar. Aber das heißt zum Beispiel, dass man nicht sagen kann, ah ja, damals bei dem Hauskauf, da hat er sich auch bereichert. Ja? Oder, ach, da kam ja raus, der hat Steuern nicht bezahlt und musste nachzahlen. Ja? Solche Dinge zum Beispiel sind Hindernisse für einen Ältestendienst. Ja? Der Älteste muss in moralischer Hinsicht so sein, dass niemand ihm eine berechtigte Anklage anhängen kann. Es gibt natürlich auch unberechtigte Anklagen, aber das ist hier nicht gemeint. Ja. Also das bedeutet auch, dass wir als Gläubige in unserer Nachfolge immer auch schauen sollten, dass unser Verhalten in jeder Hinsicht wirklich auch vor den Augen der Menschen untadelig ist. Die Leute schauen ja auf uns. Ja. Wir sind ja ein Zeugnis für Gott so oder so. Wenn wir also wegen, was weiß ich, zu schnellen Fahrens oder sonst irgendwas erwischt werden, das ist alles nicht gut für unser Zeugnis für den Herrn. Und so sollten wir einfach auch schauen, dass wir schauen, ist mein Lebenswandel auch in den Augen von anderen eine Empfehlung für Gott? Ja, sollte jeder von uns tun. Dann geht es darum, Mann einer Frau. Ich denke, das kann man in mehrerer Hinsicht deuten. Klar war zum Beispiel, damals gab es manche Leute, die haben Konkubinen gehalten, ja, also Nebenfrauen irgendwelcher Art oder irgendwelche Beziehungen noch zu anderen Frauen neben ihrer Ehe. Das war im Griechentum damals völlig normal. Das geht natürlich nicht, das ist klar. Es bedeutet ganz sicher auch eine innere Haltung. Das heißt, dass ein Ältester seiner eigenen Ehefrau in untadeliger Treue einfach verbunden sein muss. Auch weil natürlich der Dienst eines Ältesten immer wieder auch Versuchungen in dieser Hinsicht mit sich bringen könnte. Ja? Dass man da einfach auch einen klaren Kurs fährt und eheliche Treue übt, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja? Ich meine, manche sehen da auch, dass das bedeutet, dass auch jemand, der geschieden und wieder verheiratet ist, so einen Dienst nicht tun kann. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber das grundsätzlich ist, denke ich, klar, es muss jemand sein, der eben die biblische Ehe auch in einer vorbildlichen und klaren Form auslebt. Und dann ist auch noch etwas wichtig. Er soll treue Kinder haben, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Und das erinnert uns an den ersten Timotheusbrief. Dort haben wir ja dasselbe Kriterium auch. Und dort lesen wir das auch noch einmal in Vers 4, 1. Timotheus 3. Da heißt es, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit, wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. auch an die jungen Brüder, an uns alle, die wir Verantwortung tragen oder tragen wollen. Ja? Die Kindererziehung ist Sache des Vaters in erster Linie. Ja? Er ist ein Stück verantwortlich für eine gesunde Ordnung und Autorität in der Familie, dass die Kinder nicht frech und zügellos und ungehorsam sind. Das ist eine sehr schwere Aufgabe in einer Zeit, wo Frechheit und Zügellosigkeit schon fast zu den Grundkennzeichen zumindest heranwachsender Kinder gehören. Ja, wir leben in einer gesetzlosen Zeit und dieser Geist der Gesetzlosigkeit breitet sich aus und auch in die christlichen Familien hinein. Da muss man nicht. Das ist also eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Ja, aber trotzdem, diese Vorgabe gilt. Und viele Männer überlassen die Kindererziehung weitestgehend ihren Frauen und es ist falsch. Ja, natürlich in der Praxis haben die Frauen die meiste Zeit mit den Kindern. Aber die Linien der Kindererziehung, dafür ist eigentlich der Mann zuständig. Und er muss auch die Kinder in besonderer Weise in Grenzen und in Zucht halten. Auch mit Züchtigung. Das ist einfach ein Punkt, da sind die Männer in biblischer Verantwortung. Und wenn sie nicht in der Lage sind, ihre eigene Familie oder ihr Haus, das war ja damals auch ein Betrieb, ne? Also landwirtschaftlicher oder Handwerksbetrieb mit Angestellten oder Sklaven, dafür nicht zu sorgen, dann geht es auch nicht für die Gemeinde Gottes. Dann hat jemand auch keine Autorität in der Gemeinde. Also das ist wichtig, gerade weil wir Männer da ganz gewiss immer wieder versagen, weil wir auch bequemlich sind, weil wir uns vor Konflikten scheuen, vor Autoritätsausübung. Das ist ja heute der Geist der Zeit, dass der Mann sich versteckt oder zurückzieht und sagt, oh, lass alles laufen, bevor ich mich da in Schwierigkeiten bringe. Aber das können wir als Männer, die wir dem Herrn Jesus biblisch nachfolgen wollen, nicht tun. Ja, wir sollten unsere Verantwortung als Haupt in der Familie ausüben. Ja, und besonders eben die Kinder auch in richtigen Grenzen halten. Ja, das ist wichtig, weil wenn ein Vater keine Autorität über seine eigenen Kinder hat in dieser Hinsicht, dann wie soll er dann in der Gemeinde Christen ermahnen, die aufsässig sind oder moralisch zweifelhafte Wege gehen? Ja, da ist die Vollmacht nicht da. Und das ist ein Punkt, den die Bibel hier ganz deutlich anspricht. Er hat also zu sehen, manche Bibelübersetzungen sagen ja da, dass es gläubige Kinder sind. Ja? Das Wort kann treu oder gläubig heißen, oder also treu in dem Sinn auch anständig, gewissenhaft, dass sie sich unterordnen. Aber ich denke, dass hier doch treu der bessere Sinn ist, weil niemand hat es eigentlich in der Hand, dass seine Kinder sich bekehren. Das liegt nicht in der direkten Verantwortung des Vaters, aber dass sie gehorsam sind und spuren, um es mal so umgangssprachlich zu sagen, das ist in der Verantwortung eines Vaters. Ja. Aber wie auch immer, ich denke, es ist so zu verstehen, dass die Kinder treu sein müssen, dass einfach ein Stück auch diese erzieherische, die Frucht einer klaren Erziehung des Vaters bei ihnen sichtbar ist, dass sie nicht ein verderbtes und ausschweifendes Leben führen und dass sie auch nicht aufsässig sind, das heißt, sie sich weigern, sich unterzuordnen, so könnte man das auch übersetzen. Ja? Und das ist natürlich ein ganz besonderes Problem, weil der Satan in der heutigen Zeit die Rebellion gegen väterliche und überhaupt irgendwelche Autorität zu seinem obersten, mit obersten Priorität gemacht hat. Ja? Es ist eine Zeit der Gesetzlosigkeit. Und da müssen wir ganz arg aufpassen. Dieser Geist kommt auch auf unsere Kinder in der Schule schon spätestens, ja. Weil sie dort das eben überall mitbekommen, bis hin zu dem, dass die Väter Witzfiguren sind in vielen Schulbüchern. Und da muss man dagegen arbeiten. Auch Mann und Frau gemeinsam dagegen arbeiten. Wenn da der Vater nur alleine ist und die Frau ihm nicht beisteht, seine gesunde Autorität zu stärken, dann wird es noch schwieriger. Ja? Also das ist, denke ich, ganz wichtig, dass da eine Frucht zu sehen ist, eines guten Haushalterdienstes in der Familie. Das finden wir jetzt in Vers 7. Dein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Also wir sind Diener Gottes, denen dieses Haus anvertraut ist. Der Begriff Haushalter, das war ja ein Sklave, der im Auftrag des Herrn die ganze Verwaltung der Angelegenheiten des Betriebes des Hauses übernommen hat. Also alle Sklaven mussten ihm gehorchen. Aber er musste seinem Herrn gehorchen und war verantwortlich. Josef war ja so ein Haushalter. Ja? Also das war diese Aufgabe. Das heißt, wir haben keine Autorität und Macht in uns selbst. Wir sind keine selbstherrlichen Kings und Tyrannen, das kann niemals sein bei einem christlichen Mann, sondern wir sind selber Diener. Ja, wir sind unserem Herrn Rechenschaft schuldig über die Art und Weise, wie wir in unserer Familie leben. Und es bedeutet natürlich genauso die Ausübung von Liebe, von Barmherzigkeit, von Geduld, von gesunder Lehre und nicht nur die Ausübung von Autorität. Ja. Aber die Ausübung von Autorität ist ein Schwachpunkt, deswegen ist sie hier besonders erwähnt. Ja. Wir sollen untadelig sein als Haushalter Gottes. Und das gilt für jeden. Auch die Schwestern, die Ehefrauen sind in gewisser Weise Haushalter Gottes in ihrem Bereich. Jeder hat einen Bereich, wo er geistlich verantwortlich ist. Ja? In Bezug auf Evangelisation bist du ein Haushalter Gottes in Bezug auf deine Schule, deinen Betrieb, deine Klasse, deine Nachbarschaft. Ja? Da ist niemand anders eingesetzt, da bist du zuständig. Und dann kann man sich mal überlegen, ja, wie fühle ich eigentlich diesen Auftrag aus, ein Zeugnis zu sein? Ja? Wie diene ich Gott durch gute Werke? Das ist auch so ein Thema vom Titusbrief, werden wir noch sehen. Ja? Wie kann ich Gott ehren und ein Zeugnis für Gott sein in meiner Lebensumgebung? Das heißt Haushalterschaft. Ja, nun kommen ein paar Eigenschaften nochmal der Ältesten, die wir eben auch haben sollten. Er soll nicht eigenmächtig sein. Eigenmächtig, das heißt, dass jemand einfach selber eigenwillig seine Entscheidungen trifft, unabhängig von den anderen Brüdern, unabhängig von den Geschwistern, auch ein Stück unabhängig von Gott. Es gibt solche Älteste, die sind Alleinherrscher. Die lassen sich auch von ihren Mitältesten oder Brüdern nichts sagen. Die bestimmen einfach willkürlich irgendwelche Sachen. Die machen einfach irgendjemand irgendetwas und die anderen wundern sich, oh, was war denn das? Hat doch niemand davon geredet. Und das ist nicht der Weg Gottes, sondern ein Ältester, ist auch klar in der Bibel, eigentlich sind immer mehrere, ja, also zwei oder drei. Die Bibel kennt nicht einen einzigen Ältesten. Und da muss natürlich dann auch alles in Absprache geschehen, in Übereinstimmung mit den Mitbrüdern. Ja? Es kann nicht sein, dass jemand sagt, hier habe ich allein das Sagen in dieser Gemeinde und so wie ich das will, so läuft's. Ja? Das ist Diktatur, das ist genau das, von dem der Apostel Petrus warnt, nicht als solche, die herrschen über das ihnen zugewiesene Teil. Das geht nicht. Sondern es sind Knechte, es sind Diener, die miteinander eine schwere Aufgabe haben, nämlich die Herde Gottes zu weiden. Und da darf man nicht eigenmächtig irgendwelche eigenen Touren machen. Nicht jähzornig. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur Jähzorn ist gemeint, sondern jemand, der sich überwältigen lässt von Stimmungen oder Gefühlen. Das darf nicht sein. Überlege mal einen Kapitän, der einen Sturm aufkommen sieht und der sagt, oh, ich habe Angst, ich verschwinde vom Steuer, macht ihr mal weiter. Ja? Das geht nicht. Versteht ihr? Und genauso muss es auch beim Ältesten sein, wenn eine Krisensituation kommt, dann darf der weder zornig werden, noch Angst kriegen, er darf weder weich und schwankend sein, sondern muss ganz nüchtern und besonnen das Steuerruder in der Abhängigkeit von Gott auf dem richtigen Kurs halten. Versteht ihr? Also das ist etwas ganz Wichtiges, auch im Berufsleben erwartet man das eigentlich von einem Mann, dass er, wenn irgendwas passiert, plötzlich geht eine Maschine kaputt oder es bricht ein Brand aus in der Abteilung, dass der dann ganz Ruhe bewahrt und einfach das Richtige tut. Ja? Also nicht von Stimmungen, von Emotionen sich überwältigen lassen. Das gilt natürlich besonders auch für Zorn, eine Emotion, die für einen Ältesten sehr zerstörerisch sein kann, wenn er seinem Zorn oder Ärger oder Aggression einfach unkontrolliert nachgibt, dann kann großer Schaden entstehen, auch in der Gemeinde. Aber es gilt eben auch von anderen Stimmungen und Emotionen, die dürfen nicht uns regieren und überwältigen. Nicht der Trunkenheit ergeben. Nun, das war damals ein Problem. Ja. Kreta ist heute noch, glaube ich, bekannt für gewisse Weinsorten und das war natürlich in Griechenland nicht anders und in Israel auch nicht. Aber es ist ganz klar, wenn jemand sich dem Wein ergibt, wenn jemand trunken ist, dann trübt es sein nüchternes geistliches Urteil und es zerstört auch seine Autorität. Ja? Wenn man mal einen Betrunkenen gesehen hat, wie der seine Selbstkontrolle verloren hat, vor so jemand hat man keine Achtung mehr. Ja? Das ist auch schlimm für Kinder, die ihre Väter so sehen. In der Welt gibt es ja manche Väter, die betrunken sind und das ist furchtbar für die Kinder. Ja? Also das ist ganz klar, wer jemand ein Vorbild ist, dann muss er nüchtern sein und sich von dem Alkoholmissbrauch völlig enthalten. Nicht gewalttätig. Ja, das heißt auf einer Seite auch dass er nicht irgendwie Schlägereien anfängt, das ist das Wörtliche, aber das geht natürlich auch um die grundsätzliche Haltung. Ja, es gibt so eine Sprichwort, wenn jemand Probleme mit der Brechstange lösen will. Ja, ich denke, das ist auch mit angesprochen, das geht nicht im Reich Gottes. Ja, wir können nicht sagen, jetzt gehe ich mal ran und jetzt werde ich mal zeigen, wie. Ja, das ist immer falsch. Ja, wir sind in der Abhängigkeit vom Herrn und wir müssen auch die Wesenseigenschaften unseres Herrn widerspiegeln. Wisst ihr, unser Herr war kein lauer Kompromissler, aber er war immer sanftmütig und demütig. Ja. Es geht nicht darum, dass man Probleme nicht angeht und Leute, die falsche Sachen sagen, laufen lässt, toleriert. Das ist nicht gemein. Aber die Art und Weise, wie unser Herr auch mit Irrlehren und mit negativen Dingen umgegangen ist, war immer in einer klaren Selbstkontrolle und Ruhe und Beherrschtheit. Und so sollte das bei uns auch sein. Nicht nach schändlichem Gewinn streben. Nun, das ist ein Problem, das wir heute ganz gewaltig haben, dass es Leute gibt, falsche Hirten, falsche Prediger, falsche Wunderheiler, die schauen, dass sie die Gottesfurcht zu einem Mittel der Bereicherung und des Gewinns machen. Ja, das ist ein Zeichen für Irrlehrer, das ist ein Zeichen, wo man sagen muss, sofort die Finger weg davon. Ja, dass also Leute predigen, um ihr Publikum bei Laune zu halten, damit sie auch die entsprechenden Prämien kassieren. Ja, das ist zum Beispiel ein Problem in vielen Gemeinden, die einen bezahlten Pastor haben. Ja, da ist der Pastor in Gefahr zu sagen, was kommt bei der Gemeinde gut an, werde ich auch meinen Vertrag verlängert bekommen, also ich predige mal lieber keine Problemthemen. Ja, so ist das ein Stück gemeint, dass man niemals irgendwie Geld, Dinge und Gewinn aus den Menschen zieht, die einem im Glaubensdingen vertrauen. Und das war damals auch, da gab es auch einen Haufen Gurus, die genau wie heute auch ihre Leute ausgebeutet haben. Ein Grund, warum der Apostel Paulus gesagt hat, ich nähe lieber Zelte und finanziere meinen Dienst lieber selber, bevor ich da in ein Gerücht reinkomme, in diese Richtung. Ja, er soll gastfreundlich sein. Das heißt, Fremdlinge, andere Gläubige, durchreisende Mitarbeiter des Reiches Gottes aufnehmen und bewirten. Das war damals natürlich auch umfangreicher und auch mit mehr Kosten und Aufwand verbunden als vielleicht heute. Aber das gehörte ganz wichtig dazu, gerade bei Ältesten, dass sie dann auch solche Mitarbeiter im Reich Gottes beherbergt haben. Sie sollten das Gute lieben oder gütig sein, wohlwollend sein. Zum Beispiel ganz wichtig, dass wir wissen von einem Ältesten, dieser Bruder hat mein Bestes im Sinn. Ja, dieser Bruder will, dass es mir geistlich gut geht. Er will mein Bestes. Er ist mir gegenüber wohlwollend und nicht etwa von vornherein drauf aus, mir irgendwie ein Problem zu bereiten. Ja? Wir sollen denen gegenüber, denen wir dienen, eine Grundhaltung haben, ihr Bestes zu suchen, ihr Wohl zu suchen. Besonnen. Nun, das ist eines der Schlüsselworte in diesem ganzen Brief. Und besonnen heißt so viel wie in gesundem Verstand, verständig, zuchtvoll, selbstbeherrscht, bedächtig auch. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine Eigenschaft, die übrigens auch im Titusbrief auch für die Schwestern gesagt wird. Also alle sollen wir besonnen sein. Wir sollen alle nicht schnell irgendwelchen Impulsen folgen. Das ist nämlich das Gegenteil. Impulsen unseres Fleisches, unsere Emotionen, unsere Gedanken. Wir sollen uns auch nicht fremd steuern lassen. Manche Leute lassen sich steuern von anderen Menschen. Ja, das, was die sagen, das machen sie. Das ist auch nicht Besonnenheit. Sondern Besonnenheit heißt, dass ich in jeder Frage nüchtern vor Gott stehe und sage, Herr, wie soll ich das machen? Was ist dein Wille? Was passiert, wenn ich jetzt den Brief schreibe, der gerade in meinem Herzen brodelt? Ist es zum Frieden oder richte ich damit noch mehr Streit an? Ne? Besonnenheit heißt auch, dass ich mir Gedanken über die Folgen mache. Ne? Es gibt manche Leute, die machen was, die sagen was, und dann erst hinterher, oh, das war halt schwierig, jetzt gibt es schwierige Folgen. Ja? Und jemand besonnen ist, der überlegt sich vorher, bevor er den Mund aufmacht, was passiert, wenn ich das jetzt sage? Ja? Ganz einfach. Besonnenheit bedeutet, dass ich die Dinge im Lichte Gottes, im Lichte des Wortes Gottes filtere, durch einen Prüffilter laufen lasse, bevor ich rede oder handle. Ja? Und das fehlt uns oft. Und das braucht ein Ältester natürlich in ganz besonderer Weise, weil seine Worte auch ein besonderes Gewicht haben in der Gemeinde. Ja. Aber wir alle sollen besonnen sein. Wir sollen nicht einfach den Impulsen unseres Bauches folgen. Ja, so sagt es die Welt. Leb aus dem Bauch. Ja, mach doch einfach, was dir Spaß macht. Mach's doch einfach. Hau doch dem anderen eine rein, wenn dir so das Gefühl danach ist. Ja, so leben die Leute heute auch. Ja, und wir sollen lernen, zuchtvoll zu leben, selbstbeherrscht und unter der Leitung des Geistes und des Wortes Gottes. Ja, das soll man uns auch anmerken. Gerecht. Gerecht leben heißt, dass wir danach streben, den Willen Gottes zu tun, die Gebote Gottes zu halten. Ja, es gibt immer so eine lockere Rede von der Gnade, wo es heißt, ja, es ist ja gar nicht wichtig, die Gebote Gottes zu halten. Wir leben ja alle aus der Gnade. Aber das ist falsch. Wir werden das nachher noch sehen. Im Titusbrief heißt es, die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, sie erzieht uns. Sie züchtigt uns auch, dass wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Ja? Also die Gnade Gottes lehrt uns, die Gebote Gottes zu halten. Und zwar aus einem inneren Verlangen heraus, Gott zu ehren, indem wir das tun, was recht ist vor Gott und vor den Menschen. Das ist dieses Gerecht. Und er soll auch heilig sein. Man soll also einem Ältesten anmerken, dass er wirklich ein Mann Gottes ist, der für Gott abgesondert ist. Der nicht einfach, genau wie alle anderen Menschen, dann in bestimmten Situationen bestimmte menschliche und auch sündige und verkehrte fleischliche Reaktionen zeigt, sondern wo man merkt, dieser Mann lebt mit Gott und für Gott. Das ist wichtig. Ja, das ist eine wichtige Qualität. Das ist ganz klar. Wenn die Geschwister in der Gemeinde angespornt werden sollen, mit Gott und für Gott zu leben, dann brauchen sie in den Ältesten ein Vorbild. Sonst funktioniert es nicht. Und das ist ja der Punkt, auch in 1. Petrus 5, wir sollen Vorbilder der Herde sein. Das heißt, unsere Streben nach Heiligung sollte etwas weiter gehen als das Streben der meisten Geschwister. Wir sollten darin vorangehen, anstatt hinterher zu hinken. Beherrscht. Das ist auch ein ganz wichtiges Schlüsselwort. Es bedeutet Herrschaft über sich selber haben. Enkrateia, die Selbstbeherrschung, Frucht des Geistes, Galater 5, 22, letzte Frucht des Geistes. Es bedeutet auch, dass wir einfach nicht uns von irgendwelchen zerstörerischen Impulsen steuern lassen. Weder von außen noch von innen. Also ganz ähnlich wie besonnen, aber es ist betont, versteht ihr? In Timotheus steht noch nüchtern daneben. Also ja, diese Ermahnung hat ein ganz, ganz großes Gewicht in den ganzen Pastoralbriefen. Seid Männer Gottes, die sich vom Geist Gottes und von ihrem erleuchteten Verstand leiten lassen, die nicht einfach unbesonnen irgendetwas machen, was ihnen im Bauch hochsteigt. Und jetzt Vers 9, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also ein Ältester soll ein Mann des Wortes Gottes sein. Jemand, der das Wort Gottes festhält, der es wirklich auch in den Auseinandersetzungen mit den Irrlehren festhält und verteidigt, der sein Leben an dem Wort Gottes selber ausrichtet. Das ist ganz, ganz entscheidend. Wir leben in einer Zeit, wo das Wort und die Wahrheit Gottes unablässig angegriffen wird. Und zwar von Christen, von solchen, die sich Christen nennen, nicht nur von der Welt. Wo falsche Lehren, Verdrehungen des Wortes Gottes unablässig ausgebreitet werden. Und da ist es wichtig, dass die Ältesten, aber dass auch jeder Bruder, der einen Dienst tut und jede Schwester genauso, dass wir solche sind, die dieses zuverlässige, glaubwürdige Wort Gottes verinnerlichen, die damit leben, die ihr Leben an dem Wort Gottes ausrichten. Da können wir gar nicht eifrig genug sein. Oder wer meint, dass er dadurch einen Verlust erleidet, wenn er sein Leben an der Bibel ausrichtet? Manche denken das vielleicht, aber das wäre ein sehr fleischliches Ding. Ja? In Wirklichkeit können wir nur gewinnen, wenn wir unser Leben und unser Denken immer mehr von diesem Wort Gottes prägen lassen. Bedeutet zum Beispiel, die Bibel so oft wie möglich regelmäßig von vorn bis hinten durchlesen. Sich viel Zeit fürs Bibellesen nehmen. Die Bibel vielleicht auch auswendig lernen, solange man noch ein gutes Gedächtnis dafür hat. Ja? Das sind wichtige Dinge, die uns helfen, dass wir uns an das zuverlässige Wort Gottes halten. Wie es der Lehre entspricht. Wisst ihr, die Bibel ist nicht eine Ansammlung von einzelnen Aussprüchen, sondern die Bibel ist ein Ganzes, in dem ein System der Lehre durch den Geist Gottes hergestellt ist, durch die Bezüge zwischen verschiedenen biblischen Aussagen. Und dieses System der Lehre, dieses Muster der gesunden Worte, wie es auch heißt im 2. Timotheusbrief, das sollen wir festhalten, das sollen wir erkennen. Das Wort der Wahrheit gerade teilen, das hat auch damit was zu tun, dass wir die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aussagen in der Bibel, besonders auch in der Apostellehre, erkennen, dass wir die Lehre der Apostel festhalten und verteidigen. Und noch einmal, jede Irrlehre greift vor allen Dingen die Lehre der Apostel an. Sie versuchen, die Evangelien einen anderen Jesus zu zeichnen aus den Evangelien, indem sie diese Symbolsprache missdeuten. Aber wisst ihr, die Briefe der Apostel sind der Schlüssel zur Auslegung der Evangelien und der ganzen Bibel. Das ist aus meiner Sicht ein Fundament der gesunden Lehre, weil wir auch ganz klar erkennen, der Herr Jesus hat gesagt, von den Evangelien, Johannes 16, noch vieles hätte ich euch jetzt zu sagen, aber ihr könnt es noch nicht fassen. Der Geist Gottes aber, wenn er kommt, wird euch in alle Wahrheit leiten. Und das ist eigentlich die Verheißung für die Apostelbriefe. Und die Apostelbriefe, die Lehre der Apostel, ist sozusagen die höchste Offenbarung des erhöhten Christus an die Gemeinde. Und im Licht dieser Offenbarung, dieser Lehre, verstehen wir die Evangelien, die Apostelgeschichte und das Alte Testament. Und dann haben wir gesunde Lehre. Ja, das ist auch das Geheimnis der Brüderlehre, die eben in vielen Punkten wirklich gesunde Lehre ist, dass sie diesen Ansatz beherzigt haben. Ja, aber wir sollen die gesunde Lehre nicht einfach nur theoretisch im Kopf haben, sondern wir sollen in der Lage sein, mit dieser Lehre zu ermahnen und zu ermuntern, sie lebenspraktisch anzuwenden auf das Glaubensleben von den Geschwistern und auch die Widersprechenden überführen. Das heißt, es ist auch ein Kampf zu führen, um Leute, die der Wahrheit nicht recht gehorchen wollen, die ungehorsam sind und die rebellisch sind und die von falschen Lehren beeinflusst sind. Und in diesem Kampf brauchen wir eine Gründung in der Bibel. Und ich möchte noch auf die letzten Verse eingehen. Da geht es dann um diese Irrlehrer, um Verführer, um Leute, die die Gläubigen auf einen falschen Weg bringen wollen, mit wortreichen Phrasen, mit Tricks, mit allen möglichen Dingen, die vielleicht sogar biblisch klingen, aber nicht wirklich biblisch sind. Und ich möchte darauf hinweisen, der Apostel Paulus bringt in diesem Abschnitt ganz klare Worte. Er ist nicht von der evangelikalen Toleranz angekränkelt, die sagt, man solle alle möglichen Irrlehrer und falsche Propheten als liebe Brüder im Herrn titulieren und ihnen ja nichts Böses nachsagen, sondern sie schonen und ihnen Gutes tun. Ja, da gibt es einen Spruch, der heißt, Barmherzigkeit mit den Wölfen ist ein Verbrechen gegen die Schafe. Und das hat der Apostel Paulus auch gewusst, im Gegensatz zu vielen heutigen Evangelikalen. Er hat ganz klar unterschieden zwischen irrenden Geschwistern und Wölfen im Schafspelz, und die hat er bekämpft. Und das müssen wir heute auch tun. Ich lese das mal. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinneswillen. Also diese Irrlehrer richten Riesenschaden an. Sie haben damals schon ganze Familien nicht nur durcheinander gebracht, sondern man könnte auch übersetzen, zerstört, umgestürzt in ihrem ganzen Glaubensleben. Und das ist genau der Punkt, warum wir diese Lehren bekämpfen müssen, weil sie unendliche Zerstörung und Schaden anrichten im Leben von Kindern Gottes und weil sie den Herrn Jesus entehren und Menschen letztlich von der Nachfolge Jesu Christi abführen wollen. Und das dürfen wir nicht dulden. Da dürfen wir nicht freundlich und tolerant sein, wenn wir solche Dinge sehen. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. Streng zurechtweisen. Wer traut sich denn das heute noch? Das würde auch kaum noch jemand annehmen. Aber da müssen wir zumindest anerkennen, wie weit wir eigentlich von der biblischen Realität weg sind. Ja? Der Apostel Paulus gebraucht hier keine höflichen, zurückhaltenden Worte. Er fordert Titus auf, gebrauche Autorität, sei entschieden, sei klar, mach nicht viele Worte. Ja, das streng könnte man auch übersetzen, schroff, kurz abgeschnitten. Ja, also sehr unhöflich eigentlich. Aber im Kampf gegen Irrlehrer geht es nicht um menschliche Höflichkeit und Toleranz. Das Ziel ist, dass die Gläubigen gesund werden im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Also ganz offensichtlich hatten diese Leute auch bestimmte Reinigungslehren. Sie hatten so ein Verständnis, dass man Riten braucht, irgendwelche Dinge, um sich nach dem mosaischen Gesetz zu reinigen. Es waren ja jüdische Irrlehrer. Und da sagt der Apostel Paulus etwas ganz Wichtiges. Das sind Leute, Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Also es gibt Menschen, die stellen eine Menge religiöse Regeln auf, aber letztlich wollen sie der Bibel nicht folgen. Es sind auch viele Irrlehrer, die für ihre Nachfolger irgendwelche Gesetze und Regeln aufstellen, die wie Gurus die Leute leiten in ihrem ganzen Leben, hinter sich herziehen, aber sie selber haben sich von der Wahrheit innerlich abgewandt. Und nun ist es interessant, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Also, da geht es auch um Speisegebote, ja, das haben wir auch in anderen Stellen, Kolosserbrief, rühre das nicht an, betaste das nicht. Und der Apostel Paulus sagt hier ganz klar, wenn du geheiligt bist, dann kannst du auch Schweinefleisch essen, das ist nicht das Problem. Für dich sind diese Dinge nicht unrein, weil du selber rein bist. Dasselbe, was der Herr Jesus gesagt hat den Pharisäern, reinigt doch erstmal das Innere der Schüssel, dann könnt ihr das Äußere reinigen. Ja? Also das ist dieses Denken, wenn wir geheiligt sind, dann brauchen wir keine besonderen Speise- und sonstigen Ritualgebote aus dem jüdischen Gesetz mehr, sondern wir sind innerlich rein geworden durch das Blut Jesu Christi, durch den Glauben, dann sind uns auch die Speisen und diese ganzen äußeren Dinge rein und wir müssen nicht da irgendwelche besonderen Regeln befolgen. Aber auf der anderen Seite, den Ungläubigen nützen diese ganzen äußeren Heiligungsrituale gar nichts. Denn Gott sieht, dass ihr Innerstes befleckt ist. Ihr Denken, ihre Gesinnung und auch ihr Gewissen sind befleckt. Ihr Lieben, es ist vielleicht gut, wenn wir uns da auch noch einmal selber prüfen. Vielleicht gibt es auch Menschen unter uns, die heute zuhören, wo sie genau wissen, mein Denken, mein Gewissen ist noch befleckt. Beschmutzt von den Sünden, von meinem Eigenleben. Es ist noch nicht gereinigt durch das Blut Jesu Christi und ist das Einzige, was unser Herz und unser Gewissen reinigen kann, dass wir in einfältigem Glauben dieses Opfer des Herrn Jesus Christus für uns annehmen, das uns wirklich vor Gott reinmacht. Aber von diesen Irrlehrern lesen wir in Vers 16, sie geben vor, Gott zu kennen. Also sie haben ein äußerliches Bekenntnis zu Christus. Und der Apostel Paulus nimmt es überhaupt nicht ernst. Der sagt, sie bekennen es zwar, aber mit ihrem Leben verleugnen sie es, da kannst du kein Pfifferling drum geben. Und heute gibt es viel zu viele gutwillige Christen, die ein bloßes äußerliches Bekenntnis zu Christus ernst nehmen und sagen, das sind doch unsere Brüder im Herrn. Die Katholiken sind doch alles unsere Brüder im Herrn. Die Orthodoxen sind unsere Brüder im Herrn und wären sonst nicht alles. Die Islamisten und die Hindus vielleicht auch noch. Und das ist Irrlehre, das ist Verführung. Ja? Sondern die Leute haben ein äußeres Bekenntnis, aber der Geist Gottes sagt, mit ihren Werken verleugnen sie ihn und sie sind verabscheuungswürdig. Das müsstest du heute mal sagen von einem Irrlehrer. Ja? Das würde nicht gut ankommen bei vielen Leuten, die modern evangelikal denken. Aber der Geist Gottes sagt, sie sind vor Gott verabscheuungswürdig, diese Irrlehrer. Ja? Gott sieht es so. Sie sind ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig. Also ein Irrlehrer, ein Zeuge Jehovas, das ist auch wieder so eine Sache. Da kannst du nicht sagen, der hat auch Gutes, der tut auch Gutes, da gibt es auch Gutes. Das kann ich von wahren Gläubigen sagen. Aber wenn ich sage, bei den Zeugen Jehovas ist es was Gutes, dass sie so eifrig sind, oder bei den Charismatikern ist es so gut, dass sie so viel beten und sehe gar nicht, dass das Zauberei und Magie ist in den allermeisten Fällen oder eben Verführung, dann führe ich die Leute in die Irre. Da ist nichts Gutes bei einer Irrströmung. Bei einem Irrlehrer. Ja? Da muss ich unterscheiden. Bei einem Gläubigen ist natürlich Gutes und weniger Gutes, aber nicht bei solchen Irrströmungen. Sie sind ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig. Also wir sehen hier dieser ganz ernste Auftrag. Die Ältesten, die Brüder, die Hirtendienst tun, haben den Auftrag, die Herde Gottes zu schützen, ihnen zu dienen, sie zu ermahnen, sie in der gesunden Lehre zu befestigen. Und das ist in der heutigen Endzeit ganz besonders herausfordernd und schwierig, aber auch ganz besonders wichtig. Und lasst uns doch auch beten um solche Älteste in den Gemeinden, bei uns und überall, dass Gott Brüder erweckt und zurüstet und erhält, die wirklich noch diesen schweren Dienst tun können, die im Wort gegründet sind, die die gesunde Lehre verkünden, die den Irrlehren mutig entgegentreten, die sich nicht selber benebeln und verführen lassen von den verschiedenen Verführungen der Endzeit, sondern einen ganz klaren Stand haben, damit die Herde Gottes geschützt wird. Ich möchte zum Abschluss noch lesen aus Apostelgeschichte 20, diese Ermahnung, die der Geist Gottes uns allen und besonders den ältesten Brüdern mitgibt, auch gerade in dieser Zeit. Ab Vers 28, Apostelgeschichte 20. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Ja, hier sehen wir diesen feierlichen, heiligen Auftrag für die Ältesten, für die Brüder, die im Wort dienen, dass sie wachen sollen über der Herde Gottes, dass sie wachen sollen, dass keine Wölfe eindringen, dass nicht Irrlehren die Gläubigen schädigen und die Herzen von dem Herrn Jesus wegführen, dass sie da auch wirklich treu sein sollen, auch in der Ermahnung. Und das bedeutet auch für uns, nehmen wir Ermahnung an? Sind wir bereit, uns von einem Bruder ermahnen zu lassen, der einen Ältestendienst hat? Oder sagen wir, weiß ich doch selber besser? Wisst ihr, es sind ernste und herausfordernde Zeiten und es ist wichtig, dass wir wirklich darum beten, dass Gott diesen treuen Ältestendienst auch heute in seiner Gemeinde stärkt und uns alle bewahrt, auch durch diesen Hirtendienst, dass wir auf dem richtigen Weg wirklich auch zu diesem Ziel sind, das Erbteil, das Gott für die Geheiligten aufbewahrt hat, zu erreichen. Der Herr gebe uns da Gnade dazu. Amen.